Israel hat es eine Zeit lang ihnen nicht zugestanden. Israel hat ja bis zu dem Oslo-Prozess den Palästinensern das Recht, die Berechtigung zum eigenen Staat bestritten. Mit zwei Argumenten. Erstens, das war der eine Grund, weil sie sich davon ausgehen mussten, dass so ein Staat immer auf ihrem Gebiet wäre, dass es immer auf ihre Kosten ginge. Das war der erste Grund. Das war der eigentliche harte Grund. Und sie haben sich nicht vorstellen können, der Gedanke ist ja auch falsch, dass wenn die Palästinenser einen eigenen Staat haben, dass dann die Lage Israels sicherer würde. Das ist ja auch eine europäische Heuchelei. Weil der Staatswille und eines Palästinenserstaats wird immer im Widerspruch zum israelischen Staat, stehen. Wenn die jetzt auch noch einen Staat haben, denkt sich der israelische Staatsverstand, dann ist es erst einmal machtvoller. Es wird in einer ganz anderen Weise ins Recht gesetzt. So hat Israel immer den Gedanken eines Palästinenserstaates als die unmittelbare Bedrohung seiner eigentlichen staatlichen Existenz und Emanzipation empfunden. Im Oslo-Prozess, der in Israel selbst zu furchtbaren inneren Zerwürfnissen geführt hat, ist zum ersten Mal überhaupt die Palästinenser als Problem anerkannt worden. Die offizielle Position des Zionismus heißt und hieß, es gibt kein Palästinenserproblem. Das sind Araber und die haben ein riesiges Gebiet zur Verfügung. Die müssen noch nicht da sein, wo wir unser versprochenes Land haben. Die sollen sich gefälligst in Arabistan verpissen und sich da integrieren. Und die haben damals sehr scharfsinnig die ganzen Theorien vom palästinensischen Volk kritisiert. So wie die Palästinenser oder kritische Theoretiker die Idee des Zionismus vom jüdischen Volk kritisieren konnten. Im Oslo-Prozess hatte Israel kurz den Gedanken, dass nach dem Ende des ersten Irakkrieges ein westliches, amerikanisches Eingehen auf die arabische Welt erfolgen könnte, die ja damals zu Bündnispartner gegen Saddam Hussein gemacht werden konnten. Und dann haben sie völlig überraschend die Initiative ergriffen und haben selbst mit den Palästinensern verhandelt. Und das hat in Israel zu diesem Anschlag, dieses Goldberg auf dieses Adamshaus geführt, also zu einem Anschlag, wo 25 Araber erschossen worden sind, weil es allgemein als ein Verrat an der zionistischen Idee empfunden worden ist. Für die Zionisten, die Gründungsväter, war es immer völlig klar, das gelobte Land Israel ist ein Land, wo die Araber weggehören. Das kann nicht die Probleme von zwei Völkern lösen, sagt Ben-Gurion. Und selbst in der Begründung für diesen Oslo-Deal hat der Shimon Peres ein Buch geschrieben, in dem er das so sagt, wir mussten handeln. Wenn wir die besetzten Gebiete so wie sie sind behalten hätten, hätten angesichts des Umstands, dass die Araber wie die Karnickel Kinder werfen, die Gefahr bestanden, dass wir im eigenen Land in die Minderheit geraten wären. Und vor der Alternative, den Charakter des jüdischen Staates aufzugeben, um Territorium zu gewinnen, und angesichts der Unmöglichkeit, sagt er wörtlich, wie 1948, die von unserem Land zu entfernen, mussten wir zu einem Abkommen kommen. Aber dieses Abkommen, sagt er, wird uns garantieren, die ewige Anwesenheit in Gestalt von konzentrierten Siedlungen auf dem gelobten Land Israel. Und dann hat er noch ganz staatsmännisch noch gesagt, es kann auch gewisse Vorteile haben, über ein von uns abhängigen Staatsgebilde Palästina können wir den Boykott der arabischen Welt gegen unsere Waren überwinden. Wir können da investieren. Hat sein Bild entworfen, das Ganze ist ein Homeland nach südafrikanischem Vorbild. Und dann kann die israelische Ökonomie sich endlich vom Charakter der reinen Kriegswirtschaft lösen und neben dem politisch-militärischen Hegemonalanspruch auch ökonomisch in der Region was packen. Also das war die Fiktion da. Insofern, im Westen, anscheinend in Wolfgang, das ist das Einzige, was man bei den Palästinensern als vernünftige Forderung akzeptiert. Die wollen einen Staat. Und das finde ich, das ist entweder geheuchelte Berechnung oder es ist interessierte Dummheit. So zu tun, das wäre eine Lösung zur Verfriedlichung des Konflikts. Dass dann nicht bloß die Israelis mit einer Riesenarmee dastehen, sondern möglicherweise auch noch die Palästinenser. Wenn es wirklich ein Staat werden soll, der den Begriff verdient, da hat er natürlich auch Waffen und dann ist es eine absolute Verschärfung der Situation. Damit gebe ich jetzt nicht den Israelis recht, dass sie das immer verhindern wollten, sondern damit will ich kritisieren, diese Vorstellung, im Anschluss an das Einzige, was ich das bürgerliche Denken vorstellen kann, für die Emanzipation der Menschheit, ist die Staatsgründung. Entgegen dem ableitbaren Augenschein, dass gerade der Staat doch die Quelle der wirklichen Gewalt ist. Die Gewalt des Staates, dagegen ist die Gewalt in der Familie idyllisch. Da gehst du einmal erwatschen oder wirst misshandelt, aber ganze Völker auszurotten aus der Luft, die schaffen nur Staaten. Ist auch der wo der Ahmadi Nejad den Fehler macht, den kein Mensch kritisiert. Der Ahmadi Nejad sagt, der Staat Israel ist die Quelle aller Unruhen im Nahen Osten, der muss weg und stattdessen muss ein Palästinenserstaat hin und dann ist die Unruhe beseitigt. Und dann wurde er gefragt, jetzt in dem letzten Interview in Time Magazine, ja, was ist dann mit den Juden? Sagt er, ja, das ist doch ganz klar, es geht demokratisch zu wie bei euch. Die Flüchtlinge dürfen zurückkehren, 5 Millionen, und dann wird abgestimmt. Und wenn dann die Mehrheit sagt, die Juden sollen bleiben, natürlich bleiben sie dann. Aber es muss demokratisch zugehen. Also eigentlich ist es eine beißende Ironie, aber das sieht ja nicht so, der meint das wirklich bierernst. Und das Programm ist natürlich der Auftrag eines Blutbades, wenn du sowas machen würdest. Weil das würde bedeuten, da es gab überhaupt, es widerspricht dem Begriff des bürgerlichen Staates, sich selbst aufzugeben, sich selbst preiszugeben. Für den Fall, dass der Staat in seiner Existenz bedroht ist, ja, das, weil ich zuerst den Ausdruck gesagt habe, die haben nur noch eine Chance, Selbstmordattentate. Das gilt ja bei uns immer als unglaublicher Ausdruck des islamischen Fanatismus und so weiter. Es ist überhaupt keine Besonderheit. In der deutschen Armee ist, da hieß sowas Himmelfahrtskommando. Und dafür gab es ein Ritterkreuz. Und die staatliche Rüstung mit Nuklearwaffen ist ein ganz bewusstes Einkalkulieren, dass das Überleben des Staates wichtiger ist als das Überleben der Menschen auf seinem Territorium. Damit operiert jeder Staat. Plötzlich gegen einen Selbstmordattentäter entdeckt der bürgerliche Kopf plötzlich Materialismus. Es ist doch Wahnsinn, die opfern ihr eigenes Leben. Dabei beruht die ganze bürgerliche Gesellschaft auf der Preisgabe des eigenen Leib und Lebens an den Staat. Und ohne das geht es überhaupt nicht. Nur halt bei uns auf dem Boden des Grundgesetzes. Das müssen diese blauen Arschgeigen ja auch, die jetzt mit der Marine vor den Küsten des Libanon rumvorwerfen. Die haben nicht ein Marschbefehl, der heißt, wenn es gefährlich wird, dürfen sie nach Hause. Sagt kein Mensch, Selbstmordattentäter. Nur deswegen, weil sie höhere Gewinnchancen haben übrigens. Ne? Der einzige Unterschied zum Selbstmordattentäter ist der, dass der es wirklich freiwillig macht, nicht auf Befehl, nicht dazu gezwungen wird. Das ist der einzige Unterschied. Fast demokratisch im Unterschied zum Soldaten.
Also Sie vermitteln einen sehr pessimistischen Zukunftsausblick auf die Region. Sehen Sie nicht irgendwo doch einen Ansatz, dass es vielleicht eine andere Wende nehmen könnte?
Nein.
Sehen Sie nicht? Also Sie würden meinen, dass Leute wie Eduard Zeit, der vor kurzem verstorben ist, also diese Möglichkeit, das Aufgeben für einen Palästinastaat, also diese Idee war letztlich, der Palästinastaat gibt es ja schon, da heißt er nur blöderweise Israel, und dass die Araber eben dort, also die Palästinenser, für Bürgerrechte kämpfen, wie das Mandela in Südafrika gemacht hat. Das sehen Sie nicht als eine Möglichkeit.
Nein, schauen Sie, der Erfolg von Mandela ist ja nicht dessen, dass der sich durchgesetzt hat als eigene Kraft, sondern es war auch die Entscheidung des weißen Regimes, das Staatsvolk auszuwechseln, aufgrund von einem politischen Interesse. Die haben einfach gemerkt, es geht so nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, der Mandela ist doch eigentlich ein kreuzbraver Mensch, der will nicht den Kommunismus bei uns einführen, der will, schlägt eigentlich nur vor, dass wir unser Staatsvolk verbreitern. Es gab keine Unterstützung, die hätte natürlich die Apartheid bis zum Ende durchführen können, wenn Amerika hinter ihnen gestanden wäre. Jetzt waren sie aber Opfer eines Boykotts. Also diese Vernunft, die da, war ja keine Vernunft, sondern war die Einsicht in die Notwendigkeit und der kühne Schritt, der sich jetzt sehr bewährt hat, in Südafrika. Jetzt ist die ganze Debatte über Apartheid weg, aber das Kapital, also die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich nicht geändert. Aber jetzt kann keiner mehr sagen, das liegt an unserer Benachteiligung. So etwas ist doch im Nahen Osten nicht zu sehen. Es gibt auch keine Notwendigkeit für Israel. Das ist ja vom Standpunkt des Eides, den die Politiker auf die örtliche Verfassung geschworen haben, dass sie andere beteiligen an Macht und Reichtum dieses Staates, wäre abwegig. Das gibt es nicht. Vor allem ist doch die Überlegung, Sie müssen sich doch vorstellen, es ist ja jetzt 60 Jahre Israel, ist ja passiert. Also so eine Forderung der Palästinenser, dass das vertriebene Volk zurückkehren dürfte, ist doch völlig unmöglich von Israel zu akzeptieren. Ich glaube, es ging auch praktisch, ich will mich nicht einmischen, aber das ist unvorstellbar. Das werden ja nicht machen, man muss sich aber auch gar nicht Vorstellungen, man kann ja ableiten, Israel ist ein Staat, der folgt der Logik von Staaten. Er expandiert, er sichert sein Territorium, er sichert seine Bevölkerung, die er braucht, weil die Bevölkerung ist das Material seiner Macht. Von all diesen Punkten spricht absolut nichts für ein Auskommen mit den Palästinensern. Das wäre alles eine Schwächung dieses Staates. Das ist nicht pessimistisch, das ist einfach realistisch. Ich würde eine Hoffnung sehen im Nahen Osten, wenn es eine aktive, einflussreiche, die Massen ergreifende kommunistische Bewegung gäbe, die auf den Westen, die Metropolen übergegriffen hätte und wenn es eine Kritik am Konzept des Staates überhaupt gäbe. Also unter einer sozialistischen Weltrevolution ist den Palästinensern nicht zu helfen. Das betrifft aber eigentlich die gesamte dritte Welt. Ich kann auch nicht sagen, wir können alle Staaten der dritten Welt durchgehen. Ich sehe dann, es ist immer der gleiche realistische, das heißt hoffnungslose Ausblick. Ich bin jetzt öfters gefragt nach Veranstaltungen. Man kann sich da zusammensetzen, der Said war ja auch einer von diesen Leuten, die das gemeint haben, aber die Prämissen, die sie aufmachen, die gehen an der Wirklichkeit vorbei. Weil er sagt doch, es unterstellt doch ein Interesse von beiden Seiten an einem Ausgleich. Und das Interesse, das gibt es doch nicht, dem entbehrt doch hier die Grundlage. Israel ist doch kein Staat mit dem Konzept, dass er die Probleme von Palästinensern löst. Kein Staat ist ein Konzept, das die Probleme der Leute löst. Sondern die Leute sind auch Material von diesen Staaten. Die Palästinenser können von ihrem Begriff her nicht Material des Staates Israel sein. Die einzigen Möglichkeiten, Ansätze von Verhandlungen gab es immer nur unter äußerem Druck. Also das war diese Situation, die zu Oslo geführt hat. Gewisse Nuancen in der amerikanischen Politik. Aber Oslo habe ich eben versucht auszuführen. Oslo war doch nicht der Gedanke, wir müssen jetzt auf die Palästinenser zugehen. Oslo war der Versuch, unter veränderten weltpolitischen Bedingungen möglichst viel vom alten Anspruch zu retten unter Einfluss der Palästinenser. Und in gewisser Weise war der Oslo-Prozess ja auch sehr erfolgreich für Israel. Er hat zum Beispiel jetzt doch eindeutig den palästinensischen Widerstand in die Position vor sich hergetrieben, dass jedes Aufrechterhalten des Gegensatzes zu Israel als Terrorismus bezeichnet wird. Obwohl sich die Forderung gar nicht so sehr unterscheidet von dem, was vorher der Fall war.
Würde man andersrum abziehen in der Hoffnung, es gibt so schöne Projekte, die in der Öffentlichkeit immer mal wieder vorgestellt werden, dass die Hoffnung gefährdet soll. Da gibt es Orchester mit Israelis und Palästinenser, die hier stehen als drei. Gemeinsame Filmprojekte und alles so Zeug. Wird immer vorgeführt als ein Hoffnungsschimmer, weil die Menschen können doch miteinander ausdrücken. Ich muss ehrlich gesagt mal umgekehrt. Wenn die in dem Orchester spazieren fahren, alles wir sind Israelis und Palästinenser. Also wenn wir unterwegs sind, die sich definieren, spiegelbildlich zu ihrem Staat, als sein Volk. Das Bekenntnis dazu, ich bin das Material dieses Staates. Da können Sie noch so gut sagen, unter welchen verstehen wir uns. Dann ist dieses Bekenntnis, wir sind ein Volk, deshalb Material unseres Staates, bekennen uns alle zu. Solange das so läuft,
Es ist halt auch so ein Umweg, ne? Weil wenn ich sage, das Problem in Palästina wäre zwischen Juden und Arabern, dann habe ich ja den prinzipiellen Fehler, die prinzipielle Weichenstellung schon mitgemacht. Dass jemand als Jude oder Araber geboren ist, ist erst einmal kein Problem. Wenn er sich aber als solcher begreift und als solcher sich zum Material seiner eigenen Staatsmacht und seines eigenen Staatsprogramms macht, hat er automatisch einen Gegensatz zum anderen. Jetzt zu sagen, erst einmal etablieren wir uns als Juden und Araber und dann machen wir aber gemeinsame Sache. Ja, das ist, da merkt man schon an diesem Umwegcharakter. Da wird der Unterschied affirmiert. Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel. In unserem eigenen Lande gibt es ein Problem mit Ausländern. Und da gibt es wohlmeinende Vorschläge. Wollen wir doch die Ausländer netter behandeln. Da ist alles schon zu spät. Weil den Unterschied zwischen Inländern und Ausländern, den setzt der Staat. Und den akzeptiere ich damit. Als ein Unterscheidungskriterium zwischen den Leuten. Selbst die Ausländerfreundlichsten sind der Auffassung, dass es ein Problem darstellt mit den Ausländern. Auf den Gedanken komme ich nur, wenn ich den Staatsstandpunkt übernehme. Für mich gibt es nur Probleme zwischen Leuten, wie die heute denken, wie die heute ticken. Das ist mir scheißegal, was der für einen Pass hat. Aber in der Gesellschaft geht das so nicht. Das ist all der festen Überzeugung, dass zwischen Deutschen und Ausländern ein Verhältnis hergestellt werden muss. Und das, wenn es bei uns schon zu so großen Schwierigkeiten führt, dass sich die Köpfe einschlagen. Ich stelle mir das Ganze mal vor, in einer Situation in der Region, wo seit 60 Jahren mehr oder weniger Krieg herrscht, und zwar deswegen nur herrschen kann, weil sie die Leute immer als potenzielle Kämpfer ihres eigenen Staatsgedankens verstanden haben. Und sie deswegen auch furchtbar voneinander bedroht fühlen. Und auch geschafft haben, auf diese Weise das mitzumachen, dass die Staaten diese Bedrohungslage real hergestellt haben. Pessimismus, ich meine, das ist Realismus. Ich finde andersrum, wenn man an der Beziehung Optimismus macht, wie unsere Politiker, ne, dann ist das eine ganz üble Geschichte, weil dann wird unter Leugnung der objektiven Gründe und Ursachen der Gewalt, wird das Ganze in bösen Willen von Menschen und Staatsmännern gelegt. Und dann wird das Ganze zu einem Verständnisproblem und am Ende kommt dann eine gemeinsame Fußballmannschaft raus, die durch die Welt reist und dann meinen alle, jetzt wäre ein großer Beitrag zur Befriedigung im Nahen Osten geleistet. Übrigens, der Said, den Sie erwähnen, der war auch am Schluss extrem pessimistisch.
Bitte?
Dieser Said, den Sie zitieren, ja, der war in seinem letzten Buch extrem pessimistisch. Als Palästinenser hat gemeint, es gibt keine Chance mehr.
So ein Staat, also diese Vorstellung, wenn man immer der Staat Palästina, diese 60 Jahre kämpfen für einen Staat, wo man sieht, dass letztendlich völkerrechtlich die Fakten haben neue Normen geschaffen. Sie haben es ja sehr schön geschildert. Das Völkerrecht wandert sich inzwischen und die Rechte zu einer Staatsgründung für die Palästinenser schwinden immer mehr. Und Realismus würde bedeuten, okay, diese Fiktion, die kann ich nicht mehr verwirklichen. Ich habe aber eine andere Möglichkeit, nämlich in dem Staatsverband Israel, wie er heute ist, die gleiche Rechte zu bekommen, ob ich Moslem, Christ oder Jude bin. Und das lohnt sich, für so etwas zu kämpfen. Und dieser Kampf ist bis jetzt noch nicht richtig aufgenommen worden auf arabischer Seite. Und ich denke, intellektuelle Europäer sollten sich da auch mal anstrengen und überlegen, ob das nicht eine Perspektive wäre für Leute, die eben jetzt ohne Perspektive sind.
Was soll sich da lohnen, wenn ein landloser palästinensischer Taglöhner in Israel gleiche Rechte bekommt? Was soll dann der Vorteil für ihn sein?
Er hat die Möglichkeit, immerhin für seine eigene Existenz durch Arbeit in eine gewisse gesellschaftliche Stellung zu kommen, wenn er die gleichen Rechte hat. Ich möchte nur daran erinnern, dass in Marokko über 60.000 Juden noch dort leben und dass die sehr gut in der marokkanisch-arabischen Gesellschaft integriert sind. Die haben die gleichen Rechte wie die anderen Marokkaner. Warum soll das nicht in Palästina oder in Israel funktionieren? Wenn man mal diesen Ansatz aufgreift, und Barenbaum, außerdem, der war eng befreundet mit Said, die haben diesen Weg, die wollen diesen oder wollten diesen Weg gehen. Und es, ich kenne sehr viele Palästinenser und auch Israeli jüdischen Glaubens, die auch dies als Möglichkeit sehen.
Ja, aber dann müsste es doch gehen, oder?
Es ist ein langer Weg, aber es wäre schön, wenn da mehr in diese Richtung Wind pusten würde.
Ja, da kann ich allgemein sagen, das ist so ein, wo man noch anfangen soll. Erstens, das Dasein eines normalen Israeli, ja, mit vollen Rechten, ist vor allem dadurch geprägt, dass er im Unterschied zu den Arabern das Recht auf Wehrdienst hat. Er darf also töten und sich töten lassen.
Also Entschuldigung, da muss ich einhaken, es gibt auch Araber, die ein Recht auf Wehrdienst haben. Die Drusen sind auch in der israelischen Armee und das sind Araber.
Die Drusen haben diese Ausnahme, die sind ganz
stolz. Ja, aber die sind als israelische.
Ja, aber schauen Sie, das, ne? Das
ist doch die Tscherkesen, die dort sind, auch.
Ja, aber das ist doch eine tolle Errungenschaft, dass ich auch in die Armee gehen darf, oder? Wollen Sie, soll ich dafür kämpfen, mich dafür einsetzen? Also, was, entweder, nein, das ist so schwierig, weil entweder, wenn dieser Staat, der gewährt als höchste Auszeichnung seines vollberechtigten Bürgers den Wehrdienst, da merkt man was über diese Gesellschaft. Da geht alles halt über diesen Kriegsdienst ab. Ne? Warum soll jetzt ein Palästinenser sich ausgerechnet dadurch emanzipieren, dass er im israelischen Staat nicht bloß in Ruhe als Taglöhner arbeiten darf, sondern auch noch zur Waffe greifen darf? Da würde er ja Teil genau dieses Staatswesens werden, dieses Getriebes, das ihm die letzten 40 Jahre das Leben unerträglich gemacht hat. Das ist ein eigenartiger Schluss. Er soll dadurch die Ursache die Schlange seiner Qualen dadurch beseitigen, dass er Teil des Übels wird. Also mal jenseits dessen, dass die Sache insofern völlig unrealistisch ist, weil der Staat Israel, das ginge ohne eine Revolution in Israel, ginge das ja nicht. Der müsste ja seinen jüdischen Charakter aufgeben. Aber jenseits davon, wenn das möglich wäre, wäre Folgerung doch irgendwie widersprüchlich. Genau das, was ich erfahren habe, was der Grund dessen ist, dass ich 60 Jahre im Krieg und Not gelebt habe, davon soll ich jetzt selbst Teil werden. Staatsbürger, ich soll mich emanzipieren als Staatsbürger. Warum kommen die Palästinenser und die Juden und die Christen nicht auf den Gedanken, die sollen diese Geschichte mit wir sind Juden, Christen, Palästinenser einfach lassen und sollen sagen, wir hauen diesen Staat weg und machen da was ganz anderes. Haben sie natürlich insofern, bin ich auch wieder pessimistisch, das werden die Schutzmächte nicht zulassen. Und darum müsste sich da auf der ganzen Welt gehörig was ändern, bis diese Härte, dass Menschen nur eine Chance haben, einigermaßen dezent zu überleben, wenn sie nicht bloß Staatsbürger, sondern Staatsbürger des richtigen Staates sind. Der kann sich doch nicht dadurch ändern, dass jetzt alle Staatsbürger des richtigen Staates werden. Das geht ja gar nicht, weil er im Begriff des Staates ja drin liegt, dass er immer sich vorwärts entwickelt, indem er andere Staaten als Material seiner Zwecke benutzt und sie auf diese Weise fertig macht. Also der Staatszweck Israels ist regionale Supermacht in dieser Region. Und an dem wäre doch furchtbar, wenn sich da noch viel noch mehr Menschen daran beteiligen, auch noch die Araber. Dann würden sie ungefähr den Schluss ziehen, den laut Zionismus angeblich die Juden aus den Konzentrationslagern gezogen haben. Wir haben das Grauen der Staatsgewalt überlebt, jetzt machen wir das selber. Das kann es doch nicht sein. Und es ist auch nicht, das kann auch logisch nicht hinhauen, dass der Staat, der vom Begriff her immer Gewaltanwendung ist und Benutzung, rücksichtslose Benutzung seines eigenen Staatsbürgermaterials, dass der dann seinen Charakter ändert, wenn er sein Staatsvolk ein wenig bunter gemischt zulässt. Also ein Israel, das in der jetzigen Verfasstheit, dass dieser Staat sich vergrößern würde, auch noch durch 1 Million kampfeslustiger Araber, das wäre eine entsetzliche Vorstellung.
Ja, okay, also man kann sehr viel konstruieren.
Und das Zweite, was natürlich bei der Barenbaum-Said-Lösung immer so wohlgefällig wegfällt, das ist natürlich keine Lösung für die 5 Millionen Flüchtlinge. Das ist eine Lösung für die in den besetzten Gebieten. Das ist nur so ein immanenter, kleiner Pferdefuß bei diesen Konzertgeigern. Das ist einfach weglassen. Das ist ein kleines Zugeständnis an Israel. Und das ist, klar kann man sagen, es ist auch so, die Vorstellung, letztendlich wird dem Staat Israel vorgeworfen, er mache einen Fehler, weil er seine Bürger, weil er nicht das ganze Menschenmaterial in Beschlag nimmt, auf das er eigentlich zurückgreifen könnte. Er könnte doch, wenn er Konzilianter wäre, aus den Arabern, die jetzt seine Gegner sind, loyale Staatsbürger machen. Da muss ich aber schon irgendwie den unterstellen, dass dann der Staat seinen Charakter ändern würde, wenn er sein Menschenmaterial verbreitet. Dafür spricht er nichts. Erst einmal das ganze Gegenteil. Wenn er das machen würde, was er eh nicht macht, weil es gegen seine Staatsräson widersprechen würde, dann würde er es nur machen, so wie damals in Südafrika. Um als Staat durch die Erweiterung des Staatsvolkes an Machtzuwachs zu gewinnen. Und die Emanzipation der Schwarzen in Südafrika zu vollwertigen Staatsbürgern, das hat ihnen ja nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, das Leben ist unsicherer geworden. Weil sie jetzt ein größerer Staat sind und weil jetzt der Staat in einer ganz anderen Weise seine Verfahrensweise mit ihnen geändert hat. Wird ja hier mal verhandelt als Problem von Kriminalität und so weiter. Ist ja auch nur eine sehr oberflächliche Beschreibung. Aber das war doch so ein Anschauungsmaterial. Die wurden endlich vernünftig. Und jetzt sind sie alle Südafrikaner. Und jetzt will gar keiner mehr sehen, was die Lage der Leute verbessert hat. Mit dem schaue ich jetzt die ganze Welt stolz zufrieden. Und dabei haben sie noch nicht mal eine gemeinsame Fußballmannschaft zustande gebracht. Nicht?